Fachmagazin zur Landeskunde im Reisen der Bozen.
Ein herzliches Grüß Gott, sagen Manlio Macenau an der Technik und ich, Heike Cenett, am Mikrofon. Immer am 30. April, also in wenigen Tagen, findet die sogenannte Walpurgisnacht statt, die vor allem im nördlichen Europa weit verbreitet ist. Traditionell halten die Hexen vor allem auf dem Blocksbergsnacht ein sächsisches Frühlingsfest, bei dem am Freudenfeuer gesungen und getanzt wurde. Dabei wurden auch weise Frauen um Rat gefragt. Aber gerade dieses Wissen um die Ratschläge der Frauen wurden dann vom christlichen Abendland im wahrsten Sinne des Wortes verteufelt. Die weisen Frauen wurden zu Hexen gemacht und die Walpurgisnacht wurde zum Hexensabbat verdammt. Die groß angelegten Hexenverfolgungen des Mittelalters und der frühen Neuzeit dienten der Unterdrückung der Frauen. Wir von unser Land nehmen die bevorstehende Walpurgisnacht heute zum Anlass, uns einmal mit den Tiroler Hexenprozessen, einem traurigen und grausamen Kapitel unserer Geschichte, auseinanderzusetzen. Gute Unterhaltung jetzt bei unser Land. Die letzte Hexenverbrennung, zumindest die letzte bekannte, fand in Tirol vor 284 Jahren statt. Die Praxis der Hexen- und Zaubererverfolgungen begann Ende des 15. Jahrhunderts, wobei am Anfang noch große Skepsis gegenüber der Hexenlehre herrschte, die von Klerikern und Juristen geprägt wurde. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts änderte sich die Stimmung. In Völs am Schlern fanden die ersten wirklichen Hexenprozesse Tirols statt, in denen die Angeklagten alle klassischen Hexereidelikte gestanden. Der in Innsbruck lebende Historiker Hans-Jörg Rabanser hat die Geschichte der Hexenverfolgung in Tirol anhand von Prozessakten erforscht. Seine Dissertation zum Thema ist Ende 2006 unter dem Titel Hexenwahn als Buch im Heimon Verlag erschienen. Unsere Mitarbeiterin in Innsbruck, Sonja Pried, berichtet.
Insgesamt gab es nach derzeitigem Stand der Forschung auf dem Gebiet des heutigen Nord-, Ost- und Südtirol 242 Prozesse zu Hexerei, Zauberei und verschiedenen abergläubischen Vergehen. Im Vergleich mit anderen Gebieten war die Hexenverfolgung im Tiroler Raum eher moderat, sagt der Historiker Hans-Jörg Rabanser.
Hier war eine starke Zentralregierung, also die Regierung in Innsbruck, beziehungsweise für das Brixner Hochstift, der Brixner Hofrat, waren sehr gemäßigt. Sie haben das Delikt sehr kritisch betrachtet, haben die Gerichte immer wieder ermahnt, in Prozessen korrekt vorzugehen, die Verhöre, die Folterungen korrekt durchzuführen und mäßig vorzugehen. Das heißt, keine Massenprozesse zu veranstalten und Prozesse, wenn sie begonnen haben, so schnell wie möglich zu Ende zu bringen. Der Hauptgrund war der Einsparungsgedanke. Die Prozesse kosteten einfach zu viel.
Und da in Tirol hauptsächlich arme Leute angeklagt wurden, bestand keine Aussicht, die Prozesskosten von den Verurteilten zurückzubekommen. Gründe für eine Anklage wegen Hexerei oder Zauberei waren schnell gefunden. Meist wurde dann jemand der Zauberei beschuldigt, wenn man sich einen Schaden nicht erklären konnte. Wenn die Kühe plötzlich weniger Milch gaben, wenn ein Kornfeld vom Hagel zerschlagen wurde, aber auch wegen immaterieller Dinge wie Verlust von Liebe und Ehre, wurde eine schuldige Person gesucht. Hans-Jörg Rabanzer erklärt, wie man sich damals die klassischen Hexerei- und Zaubereidelikte vorgestellt hat.
Beim Teufelspakt schwört man den christlichen Glauben ab, verleugnet die Taufe und geht einen Pakt schriftlich oder mündlich mit dem Teufel ein. Dieser Pakt muss besiegelt werden, so wie eine Hochzeit damals mit dem Geschlechtsverkehr besiegelt wurde, wurde dieser Pakt besiegelt mit dem Geschlechtsverkehr, allerdings mit dem Teufel, die Teufelsbotschaft. Dann mittels Hexenflug gelangte eine Hexe durch teuflische Hilfe zum Hexensabbat. Und auf dem Hexensabbat huldigten die Hexen dem Teufel, tanzten, feierten, heckten neue Schadenzaubereien aus. Das war also diese große Hexenversammlung, wo sie sich offiziell trafen. Und durch den Schadenzauber schadeten sie dann wirklich der Welt, der Gesellschaft, den Menschen, den Tieren, der gesamten Umwelt. Schadenzaubereien, um ein paar zu nennen, wäre zum Beispiel der Milchraub oder der Weinraub, Unwetterzauber, Krankheitszauber jeglicher Art, Kinder, Verzehr und Raub, Hostentschändungen, Mäusemacherei und so weiter.
Mäusemachern wurde vorgeworfen, dass sie Mäuse zauberten und in fremde Getreidespeicher schickten. Dass viele der Angeklagten all diese Delikte gestanden, ist angesichts der Foltermethoden nicht verwunderlich. Die Anwendung der Folter war genau geregelt.
Zuerst zeigte man die Folterwerkzeuge vor, damit wollte man eine Person erschrecken und somit zum Geständnis bringen. Wenn das nicht half, wurde die Folter angewandt, als erster Schritt die Daumenschrauben. Als zweiter Schritt die Aufziehung, das ist das Zusammenbinden der Hände hinter dem Rücken und das nach oben ziehen mittels Seilzug. Das konnte verstärkt werden, indem man Gewicht oder Steine anhängte. Dann gestanden eigentlich die meisten Personen durch die Aufziehung. Wenn das immer noch nicht der Fall war, kam eine zusätzliche Verschärfung. In Tirol war das der Schragen. Das war ein meistens zugespitzter Holzpflock, auf dem man gesetzt wurde. Und kombiniert mit Schlafentzug wurde man dann gefoltert, bei einem zum Beispiel 40 Stunden lang. Oder die heiße Platte, man machte eine Eisenplatte glühend, stellte dann eine Person, meistens für einen Vater uns und ein Ave Maria lang darauf und entließ sie dann wieder und stellte sie, wie in einem Fall, in ein rohes Rübenkraut, um die Füße wieder zu kühlen, zu heilen.
Wenn man also ein Geständnis wollte, dann bekam man es in der Regel auch. Doch die Praxis war im Tiroler Raum, wie schon erwähnt, eher gemäßigt. Relativ oft wurde ein Vergleich geschlossen, noch bevor ein Prozess begann. 72 Todesurteilen in Tirol stehen 75 Freilassungen gegenüber, hat Hans-Jörg Rabanzer erhoben.
Das kam ziemlich oft vor, dass Personen freigelassen wurden. Also ich spreche nicht von Freispruch, denn es gibt keinen Freispruch, sondern es gibt nur eine Freilassung. Die Leute werden einfach freigelassen. Da wurde von der Person einfach ein Eid verlangt, die sogenannte Urfehde, mittels der die Person schwor, sie würde sich nicht am Gericht rächen, auch nicht an den Personen, die im Prozess beteiligt waren, Zeugen zum Beispiel oder Sachverständige, und sie würde sich nie mehr was zu Schulden kommen lassen. Dann wurde sie in die Freiheit entlassen, oftmals mit Aufbürden der Prozesskosten. Es gab aber auch Menschen, die während der Folter nicht gestanden, und wenn sie das durchhielten, dann wurden sie auch freigelassen oder mit einer vergleichsweise harmlosen Strafe entlassen. Haftstrafe, Geldstrafe.
Die allgemein übliche Vorstellung, dass die Opfer von Hexenprozessen vorwiegend Frauen waren, stimmt zumindest im Tiroler Raum nicht. Es wurden ungefähr gleich viele Männer wie Frauen angeklagt und sogar 13 Kinder finden sich in den Prozessakten, die der Historiker aufgearbeitet hat. Kritik an den Hexenverfolgungen kam schon Mitte des 17. Jahrhunderts auf, und zwar aus den Kreisen, die den Hexenwahn ursprünglich initiiert hatten, von Klerikern und Juristen. Mit dem aufgeklärten Denken war die Hexenverfolgung nicht mehr vereinbar.
Der Hexenflug zum Beispiel war aufgrund der neuen Entdeckungen, aufgrund physikalischer Gesetze nicht mehr erklärbar. Auch der Hexensabbat wurde als Irrsinn, als Traum abgetan. Es gab auch schon Stimmen gegen die Prozessführung, die Folter zum Beispiel. Man müsse sie anders anwenden oder zumindest in einem gewissen Rahmen. Man schrieb den Menschen plötzlich nicht mehr einen Pakt mit dem Teufel, sondern Melancholie zu. Schon zur Hochzeit der Hexenprozesse äußerte ein Arzt, man müsse den Hexen mehr Liebe und Zuneigung zukommen lassen und nicht Folter und Prozess. Und vor allem dann im Zeitalter der Aufklärung, in denen dann plötzlich Ideen wie Menschenrechte, Rechtsstaat, aufgeklärter Absolutismus aufkommen, werden dann die Hexenprozesse von oberster Stelle durch neue Gesetzeswerke geregelt.
Durch die Beschäftigung mit der Geschichte der Hexenverfolgung hat sich sein persönliches Bild davon gravierend verändert, sagt Hans-Jörg Rabanser.
Geändert hat sich sicher die Sichtweise auf das Hexereidelikt selbst, auf die Prozessführung, also wie geht ein Prozess vonstatten, und auf die Rolle von Gericht und die Rolle von den Angeklagten. Denn aus der damaligen Sicht waren natürlich die angeklagten Hexen die Täter, die der Menschheit, der Gesellschaft schadeten. Und die Hexenjäger waren praktisch die Streiter Christi, die für eine gute Sache eintraten. Und gerade dieser Blick wird auch geschärft. Man muss natürlich aufpassen, die Hexen sind natürlich die Opfer, die sogenannten Hexen. Und die Hexenjäger waren die Instanz, die sie verfolgten. Aber man muss natürlich auch deren Rolle und deren Sichtweisen verstehen. Und das lernt man, wenn man sich den Prozessakten widmet oder sich mit dem Thema genau auseinandersetzt.
Man müsse auch bedenken, dass die Menschen aus dem Wissensstand ihrer Zeit argumentiert hätten. Sie beriefen sich auf die Schriften, die ihnen zur Verfügung standen, also auf die Bibel und die offiziellen theoretischen Schriften zum Hexenwesen. Hexenverfolgung ist ein Thema, das auch heute aktuell ist, findet der Historiker.
Ja, man kann das Wort Hexenverfolgung teilen, das Wort Hexen mit anderen Sündenböcken, Randgruppen austauschen, und dann dürfte wohl jedem klar sein, was man heute noch lernen könnte.
Sonja Briet hat mit dem Historiker Hans-Jörg Rabanser über sein Buch Hexenwahn, Schicksale und Hintergründe der Tiroler Hexenprozesse gesprochen. Das Buch umfasst 335 Seiten und ist mit zahlreichen Abbildungen versehen. Es ist Ende 2006 im Innsbrucker Heimon Verlag erschienen. Eine kritische Sicht auf Rabansers Buch Hexenwahn wirft aber Manfred Tscheikner im Schlern, Heft Nummer 3 von 2007. Er bemängelt etwa die ausufernden Theoriediskurse, die zeitweilige Begriffsverwirrung und die sprachliche Qualität. Im selben Schlernheft Nummer 307 setzt sich Mirko de Clara ausführlich mit dem Thema Wunderdoktoren und Hexenbücher im Südtiroler Volksglauben auseinander. Wir bleiben noch bei der Hexenthematik, unserem heutigen Schwerpunkt bei Unser Land. Im Oktober 2006 fand auf Schloss Brösels eine internationale Tagung statt zum Thema 500 Jahre nach den Hexenprozessen auf Schloss Brösels. Damit wollte man sich an ein schwieriges und verdrängtes Geschichtskapitel des Schlerngebietes annähern und es in einen europäischen Vergleich stellen. 28 Frauen und 2 Männer wurden bei den Völser Hexenprozessen von 1506 und 1510 zum Tode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Der Völser Historiker Elmar Bergmann, Geschichtelehrer an der Mittelschule von Kastelruth, hat sich mit der dunklen Geschichte der Völser Hexenprozesse intensiv auseinandergesetzt und dazu im Juli 2006 eine Schrift herausgebracht. Im Gespräch erläutert Elmar Bergmann zunächst einige Hintergründe und Aspekte der damaligen Zeit, die das schreckliche Geschehen der Hexenverfolgungen vielleicht besser verständlich machen.
500 Jahre sind ein enormer Zeitsprung. Ich glaube, dass jeder weiß, dass damals die neue Welt entdeckt worden ist, also Amerika. Und das hat die Menschen sehr stark verunsichert und einige andere Erfindungen haben auch ganz gravierende Veränderungen gebracht. Zum Beispiel der Buchdruck, der jetzt auch Gedanken in alle Welt eigentlich transportiert hat, auch unliebsame Gedanken. Dann waren einige Probleme in der Landwirtschaft damals auch zu verzeichnen. Und Kriege gab es zuhauf eigentlich, den Bayerischen Erbfolgekrieg. Es gab die Türkengefahr, also es war eine Zeit, die extrem belastet war und die Menschen sehr, sehr stark verunsichert hat.
Was auch sehr wichtig ist, um die Hexenverfolgungen zu verstehen und zu verstehen, warum es so weit kommen konnte, ist das Frauenbild der damaligen Zeit. Wie schaute dann das aus, Herr Bergmann?
Das Frauenbild der damaligen Zeit ist eigentlich eine Zusammenfassung von Meinungen und von Vorurteilen und Hypothesen, die schon antike Autoren eigentlich formuliert hatten, die man eigentlich in anderen Zusammenhängen als ziemlich große Geister bezeichnen würde. Augustinus oder auch vorher der Aristoteles, der zum Beispiel gesagt hat, die Frau wäre ein Fehlgriff der Natur. Oder entsprechend die Äußerungen, die einfach für unsere heutigen Menschen, also für unsere heutige Auffassung sehr seltsam klingen. Und das hat sich halt verdichtet im Laufe der Jahrhunderte und ist gerade damals vor 500 Jahren ziemlich kumuliert.
Jetzt ist es eine Sache, ein schlechtes Bild vielleicht von den Frauen im Allgemeinen zu haben. Etwas anderes ist es dann aber, die Frau regelrecht zu dämonisieren. Wie konnte es denn so weit kommen?
Dämonisiert hat man die Frau eigentlich im Lauf der Zeit zwischen 1200 und 1500 vielleicht. Also da war die Zeit, in der das systematisch fast schon betrieben worden ist. Man hat ursprünglich die Frau, also Hexerei oder Zauberei, eher belächelt oder hat sogar gemeint, es wären nur Hirngespinste. Man hat aber irgendwann dann die ganze Problematik an Frauen aufgehängt. Und da gab es eben auch einige Autoren, die das sogar einigermaßen Schlüsse zu beweisen versuchten. Zum Beispiel hat ein Autor eben gesagt, Femina, das Wort Femina käme von Fe und Minus, das heißen würde, die Frau hat weniger Vertrauen, gemeint ist in Gott, und wäre insofern prädestiniert, als Hexe oder hätte einen guten Zugang zu den schwarzen Mächten, dunklen Mächten.
Was war nach dem damaligen Verständnis überhaupt eine Hexe? Also welche Eigenschaften und Merkmale hatten diese Hexen? Wer wurde überhaupt zur Hexe?
Also was hier genau bei den Völzerprozessen ausschlaggebend war, eine Frau jetzt als Hexe zu bezeichnen, weiß man nicht. Also manche vermuten, dass Erbdinge auch hier mitgespielt hätten. Aber jedenfalls waren Frauen immer schon, vor allem in der damaligen Zeit, für alle Unglücksfälle, die vorgekommen sind durch unhygienische Lebensverhältnisse, gab es zum Beispiel Frühgeburten oder auch Totgeburten. Das Kindsbettfieber, Kinderkrankheiten gingen oft tödlich aus. Und man hat einfach praktischerweise ein Geschlecht dafür verantwortlich gemacht, nämlich die Frauen hier.
Sie haben schon jetzt ein paar Beispiele genannt, wofür die Frauen alles beschuldigt wurden, was man ihnen alles an Bösem und Schlechtem anlastete. Was fällt Ihnen noch dazu ein?
Extrem skurrile Beschuldigungen. Zum Beispiel konnte man sich damals den Kindstod, den es heute auch noch gibt, nicht zu erklären, und hat einiges zusammengereimt. Man hat gemeint, diese betroffenen Frauen hätten Kinder aus dem Kindsbett entführt, hätten sie gebraten oder gesotten, aufgegessen, dann nachher die Knochen wieder zurechtgelegt und das Kind zurück in die Wiege gebracht, wodurch ihm, dem Kind, also das Leben wieder aufgesetzt, heißt es auch wörtlich, worden wäre. Und es ist dann meinetwegen 2 Jahre drauf oder ein paar Monate später gestorben. Das war ein skurriles Beispiel aus dieser Gerüchteküche oder aus dieser Anschuldigungsküche, die man damals halt so gemacht hat.
Ein wesentlicher Punkt war, glaube ich, auch, dass man den Frauen einen Pakt mit dem Teufel anlastete, beziehungsweise direkt eine körperlich-fleischliche Verbindung mit ihm.
Genau, also damit eine Frau als Hexe auch praktisch abgestempelt werden konnte, mussten einige Voraussetzungen gegeben sein. Und die wichtigste war der Teufelspakt eigentlich. Denn mit dem Teufelspakt hat sich die Frau also abseits oder jenseits der Kirche gestellt und hat somit einen gewissen Tatbestand erfüllt, praktisch den Tatbestand der Ketzerei. Und der Tatbestand der Ketzerei hat schon eine Verurteilung von vornherein nach sich gezogen. Und dafür war der Feuertod das damalige praktisch Ende.
Wie ist es denn eigentlich erklärbar, dass diese Hexenverfolgungen ein derartiges Ausmaß von europäischer Größe annahmen? Also dass sozusagen die Hexenverfolgungen regelrecht zu einer Massenhysterie, zu einem Massenphänomen wurden?
Also ganz genau, also das ist noch immer noch Forschungsgebiet. Es gibt einige Forschungsrichtungen, die sich genau mit dem beschäftigen. Also ausgegangen ist das Ganze aus Italien, das muss man auch dazu sagen. Die Schweiz, Südfrankreich und Italien haben mit diesem Wahn angefangen. Und eine Publikation hat sicher dazu beigetragen, dass das Ganze ins Deutsche Reich transportiert wurde, und zwar der berühmte Hexenhammer, der Malleus Maleficarum von Sprenger. Er hat alle Vorurteile, die damals bestanden haben, gegen Frauen vor allem, jetzt zusammengefasst. Dann hat es irgendeine Übersetzung ins Deutsche gegeben, der Leidenspiegel von Dengler. Und ab jetzt war eigentlich auch durch den erwähnten Buchdruck, der ja damals gerade ordentlich gearbeitet hat, hat dieses Gedankengut sozusagen eine Riesenverbreitung gefunden. Und man konnte jetzt alle Probleme, die damals bestanden haben, wie sie heute noch bestehen, also auf andere Art, konnte man ganz bequem jetzt mit diesem Prozedere abwickeln, wie nach einer Schablone.
Und wann setzte die planmäßige gerichtliche Verfolgung von Hexen und Zauberern ein?
Ja, das war schon ziemlich früh eigentlich. Und zwar im 12. Jahrhundert hat es die erste große Welle gegeben gegen die Waldenser und die Katharer, die man vielleicht so kennt aus der Geschichte. Und ab dem Moment hat man sozusagen ein systematisches Prozedere aufgebaut, wie man Menschen, die sich außerhalb der Kirche stellen, aburteilen kann.
Nach welchem Muster verliefen üblicherweise die Hexenprozesse, auch jene von Völs, also auf Schloss Brösels?
Ja, der drastische Schritt war sicher die Besagung. Das heißt, man musste jemand anzeigen. Und wenn eine Anzeige vorlag, wurde die Betreffende, das war im Regelfall eine Frau, inhaftiert und wurde dann peinlich befragt, musste also praktisch einige Dinge von sich geben, die gewünscht waren. Wenn die gewünschten Antworten nicht gekommen sind, dann wurde die Folter verschärft. Und auf die Weise kam man ganz sicher zu den gewünschten Ergebnissen. Dann wurde in einem zweiten Durchlauf sozusagen, wurde nach Mitbeteiligten geforscht und gefahndet und wiederum die Folter angewandt, und durch die Folter war dann praktisch auch dieses Problem ohne weiteres zu lösen. Man bekam Namen und hatte nach dem Schneeballprinzip sozusagen weitere Personen, die man inhaftieren und auf diese Weise peinlich befragen und dann letztendlich auch aburteilen konnte.
Mündete eigentlich jede Verurteilung automatisch in die Hinrichtung?
Ja. Es war praktisch nach gewissen Geständnissen nicht anders möglich. Also zum Beispiel diese Kindestötung konnte gar nichts anderes praktisch nach sich ziehen als eine Verurteilung. Nachdem die Hexe oder diese Frau auch gestanden hat, dass sie einen Teufelspakt eingegangen ist, war sie außerhalb der Kirche und wurde also mit hundertprozentiger Sicherheit nachher auch entsprechend verurteilt und hingerichtet.
Und wurden die Frauen, vor allem Frauen, dann bei lebendigem Leibe verbrannt, oder wurden sie oft vielleicht vorher gnadenhalber zuerst getötet und dann verbrannt?
Also man weiß im Völzer Fall nichts über die Vollstreckung. Es hat aber tatsächlich in der Literatur, findet man Fälle, in denen man gewisse Frauen, wahrscheinlich auch begüterte Frauen, eine Strafmilderung oder eine, wie soll man sagen, Hinrichtung, eine Milderung erfahren haben, indem sie zum Beispiel ein Pulversäckchen umgeschnürt bekamen, das im Brustbereich angebracht wurde und dann praktisch beim Verbrennen ein Riesenfeuer verursacht hat, und was natürlich dann dazu geführt hat, dass die Menschen dann gesagt haben, schau mal, wie sie brennt, die Hexe, die ist eine echte Hexe.
Unser Land beschäftigt sich heute mit dem Schwerpunktthema Hexenverfolgung in Tirol und speziell mit den Völser Hexenprozessen der Jahre 1506 und 1510. Diese waren ja die ersten großen Hexenprozesse in Tirol. Der Völser Elmar Bergmann, Geschichtelehrer an der Mittelschule Kastelruth, hat sich schon seit längerem intensiv damit auseinandergesetzt. So weiß man heute genau, wie viele Männer und Frauen bei den Völser Hexenprozessen verurteilt und hingerichtet wurden.
Ja, bis jetzt war man davon ausgegangen, dass 7 Frauen, also 8 eigentlich, aber von der 8. fehlt die Urgicht, also das Schlussgeständnis, dass 8 Frauen verurteilt und hingerichtet worden sind. Wenn man genauer recherchiert und auch die Besagungen, also die Angaben, die Verleumdungen oder die Angaben dieser 8 Frauen herzieht und das berücksichtigt, was die jeweils auch gestanden haben, dann dürfen insgesamt 30 Personen hingerichtet worden sein, also 28 Frauen und 2 Männer.
Und was wurde diesen im Allgemeinen angelastet? Waren es die üblichen Delikte oder gab es auch spezielle Dinge?
Spezielle Delikte, also Milchzauber, das waren so bäuerliche Dinge eigentlich. Also Milchzauber, in denen praktisch das Milch weggehext wurde von den Kühen. Oder diese Kindsbettgeschichten, die man praktisch für jeden Kindstod irgendwie hergezogen hat. Dann Weinzauber hat man auch angewandt, also praktisch hergenommen. Und entsprechende Unwetter natürlich, das ist das Übliche, dass alle Frauen gestehen das Gleiche mehr oder weniger, dass sie Unwetter gemacht hätten, mit dem Teufel zusammen irgendwo ein Unwetter abgehen haben lassen, was dann zu einer Missernte geführt hat. Das waren so die üblichen Sachen.
Kennt man eigentlich namentlich die Frauen und Männer, die da hingerichtet wurden? Weiß man etwas von ihrer Geschichte? Weiß man etwas von ihrer Herkunft?
Man kennt die Namen eigentlich alle. Die wurden immer namentlich erwähnt, mit Vornamen und einem Nachnamen. Und der Nachname war damals, nach damaligen Brauchen, meistens auch der Hofname. Also man kennt die Höfe sehr genau, von denen die Frauen herstammen. Über die Lebensumstände selbst weiß man eigentlich gar nichts, was aber sehr interessant wäre, wenn man irgendwas darüber finden würde. Man weiß zum Beispiel gar nicht, ob die Frauen verheiratet waren oder ob sie Angehörige hatten oder einen Mann hatten vielleicht, der sich da nicht eingemischt hat oder eben schon eingemischt hat. Das weiß man alles nicht, leider.
Gab es eigentlich bei den Völser Hexenprozessen auch Gegner oder kritische Stimmen dagegen?
Von den Völser Hexenprozessen, das war ja der erste große im Deutschen Reich, weiß man gar nichts drüber. Also da war wahrscheinlich ein ganz gewaltiges Kesseltreiben im Gang. Anschließend dann der Fleimsdaler Prozess, der ein Jahr vorher fertig war, hat man hier bei uns praktisch jetzt angefangen, im großen Stil Frauen zu verfolgen. Man weiß da gar nichts drüber, man weiß aber sehr wohl, dass im Tiroler Bereich, im Gesamttiroler Bereich oder auch im süddeutschen Raum schon einige Männer sehr mutig waren, zum Beispiel auch der Bischof Golser von Innsbruck, von Brixen und Innsbruck, der dann sich praktisch eingebracht hat und diesen Paradehexenjäger, den Hinsistoris des Landes verwiesen hat sogar, und Tanner und Tartarotti im Trientner Bereich. Also es gab einige Hexenprozessgegner.
Im Oktober 2006 gab es auf Schloss Brösel seine internationale Tagung zum Thema 500 Jahre nach den Völser Hexenprozessen. Wissen die Völser eigentlich von ihrer Geschichte, von diesem, sagen wir, vielleicht nicht so ganz glorreichen Erbe?
Ich weiß nicht genau, kann man da praktisch eine kollektive Amnesie fast schon hernehmen oder einen Verdrängungsmechanismus. Auf jeden Fall die Völser selber, glaube ich, wissen sehr wenig darüber. Es gibt einige lokale, also Örtlichkeiten, die so irgendwie auf Hexen hinweisen, zum Beispiel die Hexensteine da am Völser Weiher oder Hexenbänke, Hexenstühle. Die sind da aber wahrscheinlich wohl reine Fantasie, also topografische Fantasieprodukte sozusagen, wo man praktisch nur sich daran erinnert, dass es irgendwie Hexen gegeben hätte. Aber sonst gibt es eigentlich nur Hexenpuppen, die überall herumhängen und die irgendwie das Ganze lächerlich machen, glaube ich, oder jedenfalls verharmlosen. Sonst denke ich nicht, dass die Völser jetzt vielleicht durch diese Tagung und durch die Publikation vielleicht, dass ein bisschen einige Menschen noch ein bisschen mehr darüber nachdenken und vielleicht diese Puppen, die ich persönlich sehr hasse eigentlich, vielleicht auch wegnehmen.
Die Hexenprozesse von Völs sind also jetzt 500 Jahre zurück, aber dennoch ist es eine Geschichte, die wir nicht verdrängen und vergessen dürfen. Sie als Geschichtelehrer müssen ja schon von Berufswegen immer auch wieder mit der Geschichte leben und die Geschichte auch ihren Schülern vermitteln. Was würden Sie sagen, können wir heute noch aus dieser schrecklichen Geschichte lernen?
Fangen wir vielleicht mal mit dem Schrecklichsten an, und zwar mit der Folter. Ganz sicher hat sich herausgestellt, dass Folter kein probates Mittel ist, um zur Wahrheit zu kommen. Denken wir daran, dass Folter auch immer noch angewandt wird, auch in Europa. Da braucht man nur Amnesty International Berichte zu lesen. Dann, dass die Gewaltenteilung vielleicht eine ganz tolle Erfindung ist, die den Beschuldigten auch Rechte einräumt, die es damals nicht gegeben hat. Es hatte gar kein Widerspruchsrecht damals gegeben oder Einspruchsrecht. dann, dass es keine Hexen gibt eigentlich. Das ist für mich jedenfalls die persönliche Erkenntnis. Also Hexen, man macht Menschen, in dem Fall auch Frauen, vor allem Frauen, zu dämonischen Wesen, die wird es nie gegeben haben und gibt es auch heute nicht. Dass man in gewissen Zeiten, Notzeiten, Menschengruppen ausgrenzt oder haftbar macht oder verantwortlich macht für das ganze Unbehagen, das eben in der betreffenden Zeit existiert. Ja, dass man Gerüchte sehr schnell praktisch in die Welt setzt, aber nachher ist es fast so, als ob sie ein so dämonisches Eigenleben entwickeln würden und nicht mehr gestoppt werden können. Ja, und um abzuschließen, ist es ganz sicher ein ganz großer Fehler, wenn man einzelnen Menschen zu viel Macht gibt. Sie werden sie missbrauchen.
Sagt der Völser Geschichtelehrer Elmar Perkmann. Er hat 2006 anlässlich der 500 Jahre nach den Völser Hexenprozessen auf Schloss Brösels 1506 und 1510 eine Gedenkschrift verfasst und darin ausführlich Hintergründe, Recherchen und Schlussfolgerungen dargelegt. Diese Gedenkschrift, die die Gemeinde Völs im Juli 2006 herausgegeben hat, hat Elmar Perkmann wörtlich den unschuldig hingerichteten Völser Frauen und Männern gewidmet. Im Oktober 2006 befasste sich außerdem eine international besetzte Tagung mit dem Thema 500 Jahre Völser Hexenprozesse und darüber hinaus mit den unterschiedlichsten Aspekten des Phänomens Hexen überhaupt.
Unser Land, Kultur und Natur in Südtirol. Ein Wochenmagazin zur Landeskunde im Reise in der Bozen.